Ebenfalls 1948 kommt es zur Gründung des RIAS Kammerchors, dessen Repertoire von der A-Cappella-Musik der alten Meister über das Volks- und Kunstlied bis zur Moderne reicht. Herbert Freudsheim, Günther Arndt und Uwe Gronostei haben seinen eindrucksvollen musikalischen Weg geprägt. Bei Uraufführungen, zahlreichen Konzertreisen und der Mitwirkung in Konzerten Herbert von Karajans hat der RIAS Kammerchor seinen hohen musikalischen Rang bestätigt. Als Neujahrskonzert 1985 führte er mit der jungen deutschen Philharmonie Georg Friedrich Händels Messias auf. In den 50er und 60er Jahren lenkt auf große öffentliche Unterhaltungskonzerte mit den Dirigenten Hans Karste und Fried Walter. Hans Karste begeistert sich an Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter und entdeckt immer von neuem Stimmen, die in Berlin noch unbekannt sind, feiert Triumphe mit Lawrence Winters. Mitunter borgt er sich Stars der Oper, Roberta Peters, Barry McDaniel. Hans Karste vor der Berliner Kongresshalle und in der Philharmonie, Fried Walter mit volkstümlicher Opern- und Operettenmusik im Konzertsaal der Hochschule für Musik. Der junge Nikolai Gedda mit dem Lied des Postillons von Longjumeau. Die Jahre des kulturellen Aufbruchs und des Wiederaufbaus eines weltstädtischen Unterhaltungsangebots sind begleitet von schweren politischen Krisen. Die Blockade Berlins hat begonnen. Am 27. August 1948 verhindern kommunistische Demonstranten den Ablauf der 80. Stadtverordnetenversammlung. Stadtverordnete werden am Betreten des in Ost-Berlin gelegenen neuen Stadthauses gehindert. Die Demonstranten dringen ein. Die Polizei verweigert Stadtverordnetenvorsteher Dr. Otto Suhr die Hilfe. Am RIAS-Mikrofon die Reporter Jürgen Graf und Peter Schulze. Die RIAS-Übertragung endet abrupt. Demonstranten kappen das Kabel.
Für ihn uns ist nämlich das Mikrofon hier von einigen Demonstranten entrissen worden. Wir sind genauso berechtigt, hier zu sein wie alle anderen. Sie übertragen die Sitzung so, wie sie verläuft. Das haben wir bisher getan, das läuft auch über dieses Mikrofon.
Wer hätte es denn
jeder zu hören? Was heißt das?
Ja, natürlich.
Ja, weil wir jetzt im Sitzungssaal waren, konnten sie nicht beginnen und unser Winternotprogramm wieder nicht zu beraten. Ja.
Nach diesem Aufruf verlassen nun einige der Demonstranten den Saal. Immer wieder wird uns das Mikrofon weggezogen. Es wird uns nicht gestattet, von den Demonstranten den Sitzungsverlauf zu berichten.
Lass doch sein!
Wir haben immer noch keine Verbindung mit unseren Reportern im neuen Stadthaus in der Parochialstraße und wir wissen nicht, was dort inzwischen geschehen ist.
Der SED-Fraktionsvorsitzende Littke verwandelt die Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin in eine öffentliche Versammlung der Arbeiterklasse und erklärt, die Bevölkerung der Westsektoren werde im Winter dem Hunger, dem Elend und dem Tod preisgegeben sein, wenn sie ihre Lebensmittel nicht im sowjetischen Sektor beziehe.
8. September 1948.
Ein SED-Antrag, dass in Berlin ausschließlich die östliche Währung gelten soll, wird von SPD, CDU und LDP einstimmig abgelehnt.
9. September 1948.
300.000 Berliner auf dem Platz der Republik. Der damalige Stadtrat Professor Ernst Reuter appelliert an die Völker der Welt.
Heute ist der Tag, an dem nicht Diplomaten und Generäle reden und verhandeln. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Denn wir wissen, dass, worum es heute geht, bei den Verhandlungen, Kontrollratsgebäude in der Potsdamer Straße, die jetzt zum Stillstand gekommen sind, bei den Verhandlungen später in Moskau, bei all diesen Verhandlungen wollen wir Berliner hier kein Tauschobjekt sein. Uns kann man nicht eintauschen. Uns kann man nicht verhandeln. Und uns kann man auch nicht verkaufen. Es ist unmöglich, auf dem Rücken eines solch tapferen, standhaften Volkes ein faules Kompromiss zu schließen. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Wir haben unsere Pflicht getan und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt, tut auch ihr eure Pflicht und helft uns in der Zeit, die vor uns steht, nicht nur mit dem Dröhnen eurer Flugzeuge, nicht nur mit den Transportmöglichkeiten, die ihr hierher schafft, sondern mit dem standhaften, unzerstörbaren Einstehen für die gemeinsamen Ideale, die allein unsere Zukunft und die auch allein eure Zukunft sichern kann. Völker der Welt, schaut auf Berlin und folgt und folgt und folgt und folgt und sei dessen gewiss, diesen Kampf, den wollen, diesen Kampf, den werden wir gewinnen.
Die Berliner Westsektoren werden durch eine Luftbrücke der westlichen Alliierten versorgt. In einem der sogenannten Rosinenbomber, RIAS-Reporter Peter Schulze und Jürgen Graf.
Ganz tief unter uns bleibt jetzt Gato liegen. Wir müssen jetzt ungefähr eine Höhe von ungefähr 900 bis 1000 Metern erreicht haben.
Ich schaue herunter, die Maschine fliegt jetzt noch einmal eine große Kurve über West-Berlin. Und es ist komisch, liebe Hörer, hier von oben zu sehen, welche Gebiete Berlins jetzt im Augenblick Strom haben und welche nicht. Man sieht ganze Bezirke fast quadratisch abgezirkelt, im hellen Lichterglanz erscheinen und andere wiederum sind in Dunkel gehüllt.
Während der Stromabschaltungen in den Westsektoren sind die Nachrichtensprecher des RIAS mit Lautsprecherwagen unterwegs, um die Informationen der Bevölkerung zu gewährleisten. Jürgen Graf und Chefsprecher Rudolf Günther Wagner.
Ich glaube, darin liegt
Wagner.
Ich glaube, darin liegt
Wagner.
Ich glaube, darin liegt
Wagner.
Ich glaube, darin liegt doch das einzige Positive der ganzen Stromsperrengeschichten, nämlich, dass wir dadurch zu einer großen Familie zusammengewachsen sind.
Ja, das kann man wirklich sagen. Also wir haben Beweise dafür bekommen, dass Menschen uns, die wirklich selber sehr wenig haben, dass sie uns mit Geschenken überhäufen, dass sie uns Briefe schicken, dass sie wirklich mit einer rührenden Liebe, man kann schon nicht mehr von Sympathie reden, mit einer rührenden Liebe an uns hängen. Es ist wunderbar und großartig.
Auch heute an der Uhlandstraße sind wieder Hunderte erschienen, um den neuesten Nachrichten verkündet durch Rudolf Günther Wagner zu lauschen.
Der berühmte britische Philosoph Bertrand Russell kommt nach Berlin.
Es scheint mir, in Berlin hat man sehr viel Mut. Man ist sehr lebendig, man denkt über große Fragen und im Großen und Ganzen finde ich das wirklich sehr begeisternd, was ich in Berlin gesehen habe. Ich weiß, es ist sehr peinlich, es ist sehr peinlich, es ist sehr peinlich, es ist sehr peinlich, aber gewiss am Ende kommen wird, aber gewiss wird man Mut brauchen, nicht nur für einige Monate, sondern wahrscheinlich für ziemlich lange Zeit.
10. Mai 1949.
Achtung, hier ist RIAS Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der vier Großmächte über die Aufhebung der Berliner Blockade. In den Hauptstädten der vier Großmächte wurde um 14 Uhr offiziell bekannt gegeben, dass die Blockade Berlins und die Gegenblockade am 12. Mai aufgehoben werden. Das Kommuniqué über die Viermächtevereinbarung hat folgenden Wortlaut. Die Regierungen Frankreichs, der Sowjetunion, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten von Amerika haben das folgende Einvernehmen erzielt. Erstens, alle seit dem 1. März 1948 von der Sowjetregierung verfügten Beschränkungen der Nachrichtenverbindungen, des Verkehrs und des Handels zwischen Berlin und den deutschen Westzonen sowie zwischen der Ostzone und den Westzonen werden am 12. Mai 1949 aufgehoben.
In den Blockadetagen hatte RIAS Unterhaltungschef Werner Oehlschläger einen Kabarettisten von einzigartiger Begabung für den Rundfunk gewonnen. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1948 hörte man zum ersten Mal Günter Neumann und seine Insulaner. Witz und Aktualität des Autors und Komponisten Günter Neumann und seines Teams waren unschlagbar. Tatjana Seiß.
Wir besinnen uns gut auf das Jahr 48. Da wurde die Blockade verhängt. Und viel Angst in Berlin gab's und wenig Benzin. Und der Strom wurde eingeschränkt. Aber schon nach 2 Tagen fuhren Lautsprecherwagen von 1000 Berlinern umstellt. Und man hörte: Hier ist RIAS, eine freie Stimme der freien Welt. Unsere Brüder im Osten will Pankow betäuben mit Märschen, Parolen und Tamtam. Doch es flüstert der eine dem anderen zu: Heute Abend Kurzwelle, 2. Programm. Dann wird fern von Genossen die Tür zugeschlossen, das Radio wird leis eingestellt und sie hören: Hier ist RIAS, eine freie Stimme der freien Welt. So soll's weiter bestehen, bis jene Herren gehen, die heut unsere Landsleute schinden, bis die D-Züge rollen und ohne Kontrollen, bis die Vopo-Gewehre verschwinden, bis durch Deutschland der Zaun endlich niedergehauen, bis der letzte der Schlagbäume fällt, wollen wir hören: Hier ist RIAS, eine freie Stimme der freien Welt.
Mit 132 öffentlichen Aufführungen im Theater am Kurfürstendamm wurden die Insulaner vom Ramm 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 und beliebtestes Funkkabarett. Edith Schollwer.
Der Insulaner. Lana verliert die Ruhe nicht. Der Insulaner lebt kein Getue nicht. Wer uns nicht passt, dem geben wir Druck gleich mit dem Daumen. Was nicht veräppelt werden kann, muss man verpflaumen. Der Insulaner besieht sich den Klimbim und macht einen Witz drauf, dann ist es halb so schlimm. Der Insulaner hofft unbeirrt, dass seine Insel wieder'n schönes Festland wird. Ach, wär das schön.
Neben Günter Neumann am Flügel Olaf Bienert. Bejubelt Walter Gross als Funzionär.
Und damit, liebe Genossen und Genossen, komme ich nunmehr zu unser heutiges Thema, nämlich der Geldumtausch und seine nützlichen Aspekte für die DDR. Genossen, wie am vorigen Sonntag in die frühe Morgenstunde unsere fleißigen Hausobmänner wie die Rätselmännchen von Wohnung zu Wohnung sausten und an die Türen bummerten. Wem hätte da nicht das Herz gekloppt?
Ja, das stimmt. Ich hab auch erst einen ziemlichen Bammel gehabt.
Aber wer spricht denn von Angst? Ich rede von Freude. Aber an dieser Bemerkung sehe ich doch, dass die Richtlinie richtig ist, die sie mir von oben verpasst haben. Nämlich beruhigend auf der Bevölkerung einzuwirken. Leute, es ist überhaupt kein Grund zu irgendeiner Nervosität.
Herr Professor, wie war da leicht der Spruch?
Na krasna hora Bobrikov, dobre dene, Hobbelkopf.
Ja, ich weiß schon, danke, ja.
Keiner braucht sich um sein altes Geld Sorgen zu machen, wenn der Besitz rechtmäßig ist.
Nicht rechtmäßig, rechtmäßig.
Die Sitzung ist geschlossen.
Jo Furtner als Professor Quatschny. Und immer wieder Agnes Windeck und Tatjana Seiß, die Klatschdamen vom Kurfürstendamm.
Ich finde es wenig anständig, dass gerade die anständige Literatur so unanständig ist. Die hat es doch gar nicht nötig. Ob sie Hemingway nehmen oder Elmar Reis, Malaparte oder Norman Mailer mit den Nackten und den Zoten oder James Jones, verdammt in alle Ewigkeit.
Oh, Sie sind aber streng.
Nein, so heißt das Buch. Alle rühren mit ihren Schreibmaschinen im Sumpf rum. Ich will ja gerne mit den Dichtern gehen, aber wo gehen die hin?
Aber mein Liebe, Sie sehen da wirklich zu schwarz. Die Dichter haben sich doch zu allen Zeiten Freiheiten genommen.
Oh nein, früher schrieben die Männer besinnlich, heute schreiben sie sinnlich. Früher schrieben sie inbrünstig, heute schreiben sie brünstig.
Bruno Fritz alias Kummer löste Lachsalven aus. Parodie auf einen Sportreporter.
Hier ist Kummer. Kummer ist hier. Wer ist da? Aber du Pollowetzer, na ja, das sagen Sie es doch gleich. Nein, nicht doch. Nein, Sie stören ja nicht. Ich war gerade in der Küche und habe mir ein Omelett gemacht. Das könnten Sie nicht. Ja, dann müsst ihr mir mal dabei sehen, Pollowetzer. Junge. Ein herrliches Bild, ein wunderbares Bild. Noch eben war die Küche völlig leer, aber jetzt steht der Topf mit dem Eiweiß und den Dottern auf dem Tisch. Nur noch wenige Minuten trennen uns von dem Augenblick, wo der Quirl seine Tätigkeit entfalten wird. Der Quirl ist noch nicht da. Wer wird noch gesucht? Der Quirl, er wird immer noch gesucht. Aber jetzt endlich, da ist der Quirl. Schon steht er mitten in der Eierpampe. Schon wird eine rotierende Bewegung gesetzt und bald ist es soweit, jawohl. Bald wird sich Eiweiß und Eigelb zu einer dickflüssigen Masse verbunden haben. Ein herrliches Bild, ein Wund... Inzwischen werfen wir einen kurzen Blick auf die Pfanne. Und da! Soeben ist ein Stück Fett in die Pfanne geworfen worden.
Nach allen Seiten fließt das Fett auseinander, nach vorn, nach hinten, nach rechts, nach links. Unerhört ist dieses Bild. Überall sehen wir kleine Fettbäche dem Rand der Pfanne entgegenlaufen. Aber Gott sei Dank kann es nicht über die Pfanne hinaus, weil die Pfanne nach oben gewölbt ist. Und da! Da ist auch schon der Topf mit dem gequirlten Ei. Und jetzt hinein! Was? Ob ich was? Was? Ob ich verrückt geworden bin? Wieso? Ich erzähle Ihnen doch ganz ruhig, wie ich mein Omelette mache, Mensch.
Tatjana Seiß, Kerzen, zum Gedenken an die noch nicht heimgekehrten Kriegsgefangenen.
100.000 Kerzen brannten in den Fenstern der Stadt. Das war keine staatlich befohlene Aktion und kein Hausobmann zählte die Lichter. Und doch glich Berlin einem Sternhimmel schon und die Lichtpünktchen wurden noch dichter. 100.000 Kerzen brannten in den Fenstern der Stadt. Und alle, die flackernd ins Fenster gestellt, waren ein einziges Mahnen und Flehen. Ein Blinkzeichen wurde gesandt in die Welt und die Welt hat das Zeichen gesehen. 100.000 Kerzen brannten in den Fenstern der Stadt.
Rias bringt sich nicht nur im Theater am Kurfürstendamm, sondern auch in der Berliner Waldbühne in Erscheinung. Mach mit, heißt das Motto von Ivo Veit und Dr. Klaus Brock.
Liebe Gäste, zum 100. und vorläufig letzten Male auch an Sie die Frage, haben Sie gute Laune mitgebracht? Wir hatten insgesamt bei den 100 Veranstaltungen 188.500 Zuschauer. Briefe und Karten bekamen wir 258.000 und für über 250.000 Westmark wurden Spenden verteilt, also über eine Viertelmillion. 12.000 Ostmark und über 50.000 Westmark allein durch unsere Mach-Mit-Veranstaltung konnten für wohltätige Zwecke, hauptsächlich für den Ankauf von Medikamenten für Bewohner der Sowjetzone, zur Verfügung gestellt werden.
Zu dieser 100. Veranstaltung am 1. Mai 1952 kommt auch Bundespräsident Theodor Heuss.
Verehrte Berlinerinnen, Berliner, den Fels kennt ihr besser machen wie ich, für den ich jetzt angekündigt worden bin. Aber das Bild, was ich vor mir habe, dieser aufsteigenden, feinen Frühlingsfarbigkeit mit diesen Abschirmmützen gegen die Sonne, die geben so was Lustiges herein. Es ist mir gesagt worden, dass viele jetzt aus dem Ostsektor und aus der Ostzone da sind. Denen gilt mein besonderer Gruß. Ich habe auch heute früh an Sie gedacht, und ich weiß, dass es im Osten mehr Leute gibt, die sich darüber freuen, dass der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland hier ist, als diejenigen, die sich berufsmäßig darüber ärgern müssen, dass ich hier bin. Wir sind zu euch gekommen, wie ihr jetzt hierher gekommen seid, aus dem einfachen Wissen des Zusammengehörens, wobei die furchtbare politische Situation in dem Augenblick an Realität verloren hat, wo wir vom Herzen aus wissen, dass die deutsche Einheit in unserer Seele befestigt ist. Es ist hier in dieser Stadt die Burg der Freiheit errichtet worden zwischen Ruinen in den Seelen gläubiger Menschen und auch in den Seelen jeder Menschen, die im Ostsektor nun ihre Wohnung gehabt haben und froh gewesen sind, dass sie nicht zertrümmert worden ist, die das Einheitsgefühl dieser aus ganz Deutschland zusammengewachsenen Stadt in sich tragen.